Herzlich willkommen beim Jura Lifehack Nummer 12, der erste im neuen Jahr 2026. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie stehen ja vielleicht vor einem Ende des Semesters, vor dem Sie aber nicht kapitulieren, sondern wo vielleicht ein paar Klausuren an der Reihe sind, wo Sie aber gut für gelernt haben, wo Sie sich sicher fühlen und wo das Ganze deswegen jetzt ein gutes Ende des Semesters wird. Und dann haben Sie bestimmt auch wieder eine spannende Zeit vor sich mit Praktika, vielleicht auch erneut mit ein wenig Ruhe und Muße, so wie sich das für einen guten Winter gehört. In diesem Lifehack habe ich mir jetzt ein Thema vorgenommen, wo ich immer wieder nachgefragt werde, aber vielleicht auch deswegen, weil die Studierenden wissen, dass dieses Thema mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich die Jura-Lerngruppe oder, wie ich sie früher immer genannt habe, die private Arbeitsgemeinschaft. Ich möchte in diesem Lifehack ein paar Gedanken, die bisher eher so in einzelnen Vorlesungen eingestreut wurden, mal etwas zusammenfassen und bündeln. Und ich möchte Ihnen sagen, warum ich glaube, dass so eine Jura-Lerngruppe eine gute Idee ist, warum auch ich damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn ich Sie wäre, wie ich das angehen würde, wie konkret ich so eine private Arbeitsgemeinschaft ablaufen lassen würde und natürlich auch ein paar Ideen dazu, wie Sie überhaupt eine solche Jura-AG aufbauen, wie Sie die richtigen Leute dafür finden. Wie immer in den Lifehacks, Sie dürfen gerne mitreden in der Weise, dass Sie in den Chat, den ich nachher offline stelle, Fragen reinschreiben, die Sie vielleicht zum Thema Jura-Lerngruppe haben und auch Anregungen, wie ich vielleicht meinen Vortrag noch ergänzen könnte. Aber wie immer am Anfang ein paar Gedanken, die ich mir dazu zurechtgelegt habe. Also, zunächst einmal, warum ist das für mich so ein Leib- und Magenthema? Warum glaube ich, vielleicht für manche einen Weg daran vorbei an der Lerngruppe, aber warum ist es doch für die meisten von uns eine gute Idee und könnte vielleicht sogar die Freude an Jura ganz enorm beflügeln? Ich selbst bin leider erst nach dem Ende des vierten Semesters auf die Idee gekommen, in eine solche Jura-Lerngruppe einzutreten, beziehungsweise sie mir zu suchen. Ein Repetitor hat mich damals irgendwie darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn der sagt, das ist eine gute Empfehlung und ich bisher nicht so richtig Freude an Jura entwickelt habe, dann will ich es doch auf diesem Wege einmal versuchen. Und das hat bei mir absolut gefruchtet. Ich würde sogar sagen, dass bis ich die Jura-Lerngruppe gegründet habe, ich ziemlich im Trüben fischte, ich immer mal wieder teilweise auch gründlich gelernt habe, teilweise aber vielleicht auch ein bisschen die Fäden sehr locker in der Hand gehalten habe, weil ich nicht ganz genau wusste, was dieses Jura von mir möchte. Und das wurde anders in dem Moment, als ich eine private Lerngruppe gründete. Warum war das so? Ich habe zunächst einmal gesehen, ich bin nicht alleine. Das war in meinem Studium schon irgendwie eine neue Erfahrung. Klar, im Hörsaal sitzt man in der Regel dann doch tatsächlich nicht alleine und man weiß, es gibt noch andere, die damit beschäftigt sind. Aber jedenfalls war meine Wahrnehmung damals so, dass viele andere so ein bisschen auch den Anschein erwecken, sie wüssten schon ganz genau, wo sie langgehen müssen. Obwohl die das natürlich gar nicht wollten und wahrscheinlich haben die das Gleiche von mir gedacht. Und ich war vielleicht auch ein bisschen zu zaghaft, die so richtig von mir aus anzusprechen und einen Weg zu suchen, um mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen zu lernen. Natürlich ergaben sich immer wieder Möglichkeiten, vielleicht bei einer Hausarbeit oder wenn man sich im Semester über den Weg gelaufen ist, da das eine oder andere miteinander zu machen. Aber es war kein strukturiertes und systematisch Herangehen an den Stoff. Da war ich tatsächlich nur in den Veranstaltungen, in den Pflichtveranstaltungen, in den Vorlesungen, dann in den universitären Arbeitsgemeinschaften. Aber das war's dann, den Rest, den habe ich weitgehend im stillen Kämmerlein mit mir ausgemacht. Und das hat bei mir eben auch dazu geführt, dass ich den Eindruck hatte, also das, wie du da bisher rangehst, das ist echt voll unprofessionell und du musst eigentlich dich jeden Tag fragen, ob Jura noch das Richtige für dich ist. Ich selbst wusste, ich koche maximal mit Wasser und die anderen schienen aber irgendwie da was anderes in ihrem Kocher drin zu haben. Und das war für mich eine erste wichtige Erkenntnis der privaten Arbeitsgemeinschaft. Die anderen kochen auch nur mit Wasser, wie das Sprichwort sagt. Das bedeutet, ich habe gemerkt, die Fragen, die ich mir stelle, die so dumm scheinen, die hat jede und jeder. Ob das nun Kandidatinnen sind, die eher so ums Bestehen kämpfen oder ob das nun Kandidatinnen sind, die eine wirklich gute Note anstreben. Es gibt bestimmte Schwierigkeiten, vor denen jede Jurastudentin und jeder Jurastudent steht. Und wenn ich nun wirklich mal ganz systematisch mit anderen in den Austausch über den Stoff trete, dann merke ich, diese Fragen stellen sich für die anderen auch. Das war für mich ganz, ganz extrem wichtig. Und ich sage zugleich, es hat mich wahnsinnig motiviert, weil ich dachte, okay, wenn du irgendwie nicht so viel schlechter bist als die anderen, sondern wenn das normal ist, dass Jura nicht voll geradlinig verläuft, dann kannst du diesen Weg ja vielleicht sogar weitergehen. Und dann kannst du vielleicht auch ein bisschen positiver sehen, welche kleinen Erfolge sich am Rande des Weges einstellen. Über diese Motivation hinaus hat mir die AG, die private AG, auch noch einiges weitere gebracht. Da wäre zum Beispiel einfach ein viel systematischerer Umgang mit dem Stoff. Bis ich in die private Lerngruppe reinkam, habe ich Stoff eigentlich eher versucht, halt aus der Vorlesung oder aus dem Repetitorium später mitzunehmen und ihn für mich zu lernen. Aber es war so eine Art Einbahnstraße. Das Ganze, dieser ganze Stoff kam von außen und ging in meinen Kopf hinein, wo er zu einem gewissen Teil vielleicht dann geblieben ist und zu einem gewissen Teil auch wieder versackt ist. Aber welche Lücken womöglich diese Einbahnstraße hinterlassen hat, wo ich vielleicht glaubte, auch etwas verstanden zu haben, aber es noch nicht richtig gecheckt hatte, die blieben eigentlich unentdeckt und ich merkte gewissermaßen gar nicht, wo ich glaubte, was verstanden zu haben und wo ich aber eigentlich noch nicht den vollen Durchblick hatte. Das war etwas, wo mir die private Lerngruppe sehr geholfen hat. Denn auf einmal hatte ich ein Forum, wo ich mit anderen zusammen den in dieser Woche gelernten Stoff reflektieren konnte, wo wir da gemeinsam darüber ins Gespräch kamen. Und das hat mich enorm abgesichert mit Blick auf den Stoff. Wir haben auf einmal nicht nur passiv Stoff konsumiert, sondern wir haben auch aktiv selbst davon gesprochen. Das ist ja in der Vorlesung eigentlich eher der Ausnahmefall. Klar, es gibt diejenigen, die sich sehr, sehr aktiv in die Vorlesung einbringen, da ist auch nichts dagegen zu sagen, aber es gibt auch die breite Mehrheit, die da mehr oder minder passiv drin sitzt und so im Durchschnitt kann es wahrscheinlich auch nur so sein, dass die allermeisten sich nicht so viel beteiligen, sonst wäre das ein großes Gerede und keine Vorlesung im klassischen Sinne mehr. Also wird es wahrscheinlich den allermeisten von Ihnen auch so gehen, dass Sie sagen, also aktiv beteiligen tue ich mich dann nicht. Und das bedeutet aber, dass Sie ohne eine private Lerngruppe eben auch überhaupt kein Forum haben, um mal selbst Gedanken oder Verständnis zu äußern oder Verständnis abzuchecken. Jemandem anders zu sagen, du, ich habe das mit der Stellvertretung so und so verstanden, ist das richtig? Oder mit der und der Figur, die ich da aus der Rechtsprechung vielleicht mitgenommen haben sollte. Und auf einmal wird klar, da ist schon vieles richtig, aber den letzten Dreh, den habe ich noch nicht ganz verstanden. Das wird aber nicht klar, indem ich so einen Inhalt passiv konsumiere und abnicke, sondern das wird erst in dem Moment klar, wo ich versuche, diesen Inhalt, den ich selbst glaube, verstanden zu haben, anderen erläutere. Das nenne ich reflektieren. Und das fällt auf in der privaten Arbeitsgemeinschaft. Wenn ich da mit mehreren zusammensitze, ist es relativ unwahrscheinlich, dass alle es falsch verstanden haben. Das kann natürlich auch passieren, aber mit wesentlich größerer Wahrscheinlichkeit sagt dann einer, nein, so wie du das gestellt hast, überzeugt mich das nicht ganz. Lass uns nochmal gemeinsam in dem Kommentar oder im Lehrbuch nachschauen. Oder vielleicht hat auch jemand es konkret tatsächlich besser verstanden und so tritt man dann über die gelernten Inhalte miteinander in Austausch. Es ist natürlich auch so, wenn ich vielleicht die Lücke schon selbst erkannt habe, dass ich jedenfalls in so einer privaten Lerngruppe immer wesentlich weniger Hemmungen hatte, dumme Fragen zu stellen. In der Vorlesung aufzuzeigen und gewissermaßen vor versammelter Mannschaft zu sagen, also dieses Konzept ist mir auch in der dritten Stunde, in der wir es behandeln, immer noch nicht geläufig. Das wäre vielleicht etwas, wo ich mich sehr, sehr exponiere und was mir vielleicht ein bisschen peinlich, nicht peinlich sein sollte, aber dann doch peinlich sein könnte gegenüber manchen Kommilitonen. Vielleicht ist es auch etwas, was die Professorin, der Professor als Kritik auffassen könnte, auch nicht sollte. Aber es sind so bestimmte Rahmenbedingungen, die mich vielleicht unwahrscheinlicher machen, dass ich mich an der Stelle tatsächlich mal äußere und eine entsprechende Frage zu einer Wissenslücke stelle. Aber in einem Kontext, wo ich mich regelmäßig mit Freundinnen und Freunden treffe und jeder auch mal dumme Fragen stellen darf, da geht das viel lockerer und da merkt man tatsächlich, hat es nicht nur die Funktion, die anderen merken oder alle merken, sie kochen nur mit Wasser, die anderen kochen auch nur mit Wasser, sondern es hat eben auch die Funktion, dass überhaupt Fragen erst einmal gestellt werden. Wenn man sich einen Plan macht in der privaten Arbeitsgemeinschaft, sehe ich darin auch den Vorteil, dass es einen Anreiz schafft, dass andere mich ein Stück weit kontrollieren, Stichwort innerer Schweinehund. Das war für mich tatsächlich, gebe ich zu, ein großer Punkt. Man kann wunderbar Sachen verschieben. Es gibt 100.000 Ablenkungen im Leben und warum nicht so viele Sachen auch noch auf morgen verschieben? Aber wenn ich weiß, an einem bestimmten Tag in der Woche ist die AG und bis dahin muss ich das und das vorbereitet haben, weil ich gegenüber dem anderen, den anderen nicht so stark zurückbleiben möchte oder vielleicht auch selbst ein Part in dieser AG übernommen habe und dann von mir aus selbst auch etwas erläutern soll, was ich verstanden habe, dann habe ich einen starken Anreiz dazu, durch diese aktive Rolle auch den Inhalt dann bis zu diesem Datum vorzubereiten. Das führt dazu, dass ich einfach drin bleibe und Sachen nicht verschiebe. Für mich ein enorm wichtiger Punkt. Und schließlich so ein abschließender, vielleicht vielleicht nicht erschöpfender Punkt, den ich als Nutzen aus der privaten Lerngruppe mitgenommen habe. Man kann dort auch Freunde finden. Also ich habe tatsächlich die Lerngruppe mit, ich habe in meinem Jura-Leben zweimal Lerngruppen gegründet, so hintereinander, das hat sich ein bisschen fortentwickelt. Und ich habe die, mit denen ich die Lerngruppe gegründet habe, tatsächlich, vielleicht kommen wir am Ende dieses Lifehacks nochmal darauf zu sprechen, ich habe die vorher nicht gekannt. Vielleicht, dass ich ihnen mal so begegnet wäre im Studium, aber allenfalls oberflächlich. Ob ich den Namen gekannt hätte, weiß ich nicht. Das Repetitorium war für mich da eine wesentliche Brücke, dass man überhaupt zueinander gefunden hat. Aber es waren nicht irgendwie alte Freunde. Aber es sind durch dieses wöchentliche Sehen in der privaten Arbeitsgemeinschaft, sind es Freunde geworden. Ich habe nicht zu allen noch gleichermaßen heute Kontakt, aber man ist doch durch eine ganz entscheidende Phase des Lebens miteinander gegangen. Und zu manchen habe ich auch richtig gut Kontakt. Mit einigen habe ich wirklich nachher auch noch bis heute hin Projekte realisiert. Das sind also wirklich auch Wegbegleiter fürs Leben, die daraus erwachsen können. Und das ist ja auch etwas, was aus dem Jurastudium hervorgehen darf. Vielleicht finden Sie noch weitere Gründe, warum man eine private Lerngruppe gründen sollte. Ich bin mir relativ sicher, dass es gar nicht so viele sind. Und vielleicht nehme ich das jetzt mal unkonventionellerweise zum Anlass, doch schon vor dem Ende meiner Ausführung mal kurz in den Live-Chat reinzuschauen. Jemand von Ihnen sagt, ich mache mir immer Sorgen bei einer Lerngruppe, weil die anderen vielleicht bestimmte Inhalte falsch verstanden haben und wir dann zusammen auf einem Holzweg stehen. Ja, das kann sein. Und es ist auch schwierig, eine Person zu finden, die auf gleichem Niveau ist. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Dass alle gleichzeitig auf dem Holzweg sind, ja, das kann sein. Das Schlimmste wäre, wenn nicht nur alle auf dem Holzweg sind, sondern keiner von den allen merkt, dass man jetzt gerade auf dem Holzweg steht. Ich halte es nur für sehr unwahrscheinlich. Und ich frage mich auch, was ist die Alternative? Ja? Ich würde mal behaupten, in 19 von 20 Fällen stehen nicht alle auf dem Holzweg und sehen diesen Holzweg nicht, sondern man kann zumindest in 19 von 20 Fällen noch erkennen, dass man da Nachholbedarf hat und sich über einen Kommentar oder ein Lehrbuch dann das fehlende Wissen aneignen. Der eine von meinen geschätzt 20 Fällen, wo ich sagen würde, alle stehen auf dem Holzweg und merken es nicht. Ja gut, da ist die Alternative, dass ich sonst im stillen Kämmerlein gesessen hätte und ebenfalls auf dem Holzweg bin und es auch nicht gemerkt hätte. Also gewissermaßen, da verschiebt sich nichts zum Schlechteren, auch wenn ich sehe, dass es diese Möglichkeit gibt. Klar, Sie können sich jetzt auch vorstellen, Sie machen immer eine Lerngruppe nur mit Leuten, die wesentlich weiter sind als Ihnen, also vielleicht mit Examinierten, ja, oder mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, halte ich für eher unrealistisch, ja, außer Sie kaufen sich eine Lerngruppe, habe ich noch nie gehört. Und ich glaube auch, das hätte auch mit ganz anderen Semestern unterwegs zu sein als einem selbst, das hätte auch berechtigte Dynamik mit sich, die, glaube ich, für dieses ganze Miteinanderlernen gar nicht so gut wäre. Also es scheint mir tatsächlich eine Gefahr zu sein, da haben Sie völlig recht. Ich denke zugleich, sie hat kaum eine Bedeutung und die Alternative ist auch nicht besser. Deswegen, also diese ganz kleine Gefahr des gemeinsamen Irrens, die würde mich nicht davon abbringen, eine solche Lerngruppe zu gründen. Ich schaue auch noch in den nächsten Kommentar rein, der vielleicht auch dieses Thema betrifft. Jemand anders sagt, tatsächlich so, vielleicht wie ich es gerade gesagt habe, finde ich gar nicht so wichtig, derselbe Lernstand. Wenn einer weniger lernt, weiß ich das vom Erklären. Weiß einer weniger, lerne ich vom Erklären, weiß ein anderer mehr, bekomme ich etwas wieder erklärt. So würde ich das auch sagen. Ich hatte nur nicht die schönen Worte, die jetzt die andere Kommilitonin dort in den Chat reingeschrieben habe. Das ist einfach ein gegenseitiges. Es ist einfach, man muss nicht exakt auf Augenhöhe sein. Es gibt auch immer diejenigen Lerngruppen, die zum Beispiel, so war es bei mir damals, mehrere Themen bewirtschaften, also Örecht, Strafrecht und Zivilrecht. Und wo wir halt einen Strafrechtsfreak haben und eine super Zivilrechtlerin. Ist doch super, mal ergänzt sich und man hilft sich gegenseitig. Das macht richtig Freude. Ja, wie würde ich das konkret angehen? Da schließe ich ein bisschen von mir auf Sie. Ich will es nicht zu sehr verallgemeinern, ich will Ihnen aber sagen, wie es für mich sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir waren in beiden meiner Lerngruppen jeweils 4 Leute, einschließlich meiner selbst. Wir haben uns getroffen am Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr, weil wir da keine anderen Veranstaltungen hatten. Und ich würde sagen, dass dieser klare Zeitrahmen uns sehr genutzt hat. Also zu wissen, es wird auch nicht 8.20 Uhr, wir lassen es nicht einreißen, sondern wir wissen auch wirklich, auch wenn das früh ist, wir müssen zu dieser Zeit, auch wenn keine äußeren Zwänge da sind, diese Verabredung steht und ist uns heilig, da um 8 Uhr antanzen und dann auch nicht lange ratschen, sondern sofort das Buch aufschlagen und in medias res gehen. Diesen Rahmen könnte man sich aus meiner Sicht tatsächlich schon ab dem ersten Semester vornehmen. Wie gesagt, mir ist das irgendwie nicht gekommen. Keiner brachte mich auf die Idee oder ich war zu blöd, es zu erkennen. Es hat für mich aber auch noch getaugt vor dem Staatsexamen. Also als ich begonnen habe, das Repetitorium zu absolvieren, da fühlte ich mich irgendwie völlig verloren, diese Sinnkrise, die wahrscheinlich ganz viele von Ihnen kennen, und hatte den Eindruck, also wenn, dann muss es aber jetzt funktionieren. Ich war also für jegliche Tipps dankbar und habe die aber dann auch aufgesogen, und unser Repetitor im Zivilrecht, der hat also sehr viele von diesen Tipps verteilt, und ich wusste nicht, was sonst zu tun, außer diesen Tipps zu folgen. Das war eben einer, den er sehr, sehr deutlich genannt hat, und deswegen hat es für mich tatsächlich auch noch vor dem Examen geklappt. Aber wenn Sie jetzt im zweiten Semester sind, dann sagen Sie nicht, ja, beim Fries ging es auch noch vor dem Examen, sondern machen Sie das bereits im zweiten Examen. Und zwar allein, weil ich Ihnen ja eben schon dargestellt habe, dass ich meine, dass da Freude an Jura dabei herauskommt bei dieser privaten Lerngruppe. Und diese Freude an Jura, haben Sie die schon im zweiten Semester? Na gut, freut mich für Sie. Dann ist vielleicht der Druck ein bisschen geringer. Vielleicht hätten Sie dann aber mit der privaten Lerngruppe noch mehr Freude an Jura. Aber wenn es Ihnen vielleicht so geht wie vielen anderen, dass Sie sagen, das hapert noch ein bisschen, das kommt noch nicht so richtig in Gang, dann umso mehr. Warten Sie nicht, bis das Repetitur beginnt, sondern gehen Sie so früh wie möglich ran und suchen Sie sich Mitstreiterinnen und Mitstreiter, um zusammen Jura zu lernen. Was können Sie konkret tun? Das ist jetzt tatsächlich auch was, so wie ich es gemacht habe, aber ich denke, ganz viele andere machen es auch. Ich habe mich in Vorbereitung dieses Lifehacks ein bisschen umgehört. Ich denke, gerade wenn man es am Freitag macht, vielleicht ist das für Sie auch ein guter Tag, dann ist es sehr sinnvoll, dass man diese private Lerngruppe nutzt, um Stoff nachzuarbeiten. Vielleicht auch, wenn man bereits in der Examensvorbereitung ist, da gibt es ja Klausuren, einen Klausurenkurs, den man vielleicht gemeinsam absolviert, das könnte man vielleicht sogar auch mit einbeziehen. Das war für uns jedenfalls damals aber nicht der zentrale Punkt, sondern es war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, was haben wir in unseren Veranstaltungen diese Woche an Themen durchgearbeitet. Und diese Themen, die haben wir tatsächlich wechselnd zugeteilt. Ich meine, es war so, von den vier Leuten immer einer zuständig für Strafrecht, Zivilrecht, Ölrecht, und der vierte hat, glaube ich, aktuelle Rechtsprechung, die er noch irgendwie gesehen hat, vorbereitet. Und wir hatten grob uns vorgenommen, für jedes dieser Themen eine Stunde zu nehmen. Und dann hat halt einer, der das Zivilrecht sich vorgenommen hat, der hat halt mal angefangen zu erläutern, was aus seiner Sicht die Schwerpunkte der Fälle und der Veranstaltungen war im Zivilrecht in dieser Woche und was bei ihm hängen geblieben ist an positivem Wissen, vielleicht an Dingen, die er oder sie sich auf die Karteikarte geschrieben hat, aber auch an Fragen, die noch offen waren. Das war also diese Fragen hatten einen festen Platz. Es ging nicht nur darum, gewissermaßen fertiges Wissen zu präsentieren, sondern es war gerade auch ganz systematisch vorgesehen und dann auch unter uns üblich, dass wir Fragen formulieren und dass wir einander sagten, das und das habe ich noch nicht verstanden. Es ist also irgendwann auch kein großes Eingeständnis mehr, sondern das Natürlichste von der Welt, dass man bestimmte Dinge nicht verstanden hat und dass man dann gegenseitig gewissermaßen den Stein der Weisen miteinander sucht. Was ich Ihnen auch mitgeben würde, was wir, glaube ich, damals schon auch versucht haben, ist, dass man versucht, in dieser privaten Lerngruppe nicht nur die leichten Themen zu bearbeiten und nicht nur die Themen einander zu erläutern, die relativ leicht runtergehen, weil sie irgendwie absolutes Kernkaufrecht sind und sie sowieso jeder kann, sondern vielleicht ein Stück weit, gerade wenn noch Zeit übrig ist, auch das Schwere zu suchen, sich vielleicht sogar gegenseitig nach schweren Dingen zu fragen. Oder eben auch, sich einzugestehen, dass man einen bestimmten schweren Punkt noch nicht verstanden hat. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, um das Schwere und das Schwierige und das Abgefahrene zu lernen. In der Vorlesung ist es häufig so, dass die Lehrperson nicht mehr dazu kommt, weil sie auch auf die Breite der Studierendenschaft ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Und dann wird gewissermaßen die Dogmatik des zivilrechtlichen Pfandrechts, des Privatpfandrechts nicht mehr erklärt. Und das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Aber es könnte sein, dass sowas dann doch noch nach den Prüfungsgesetzen in dem Bundesland drankommt. Und dann muss man es halt irgendwie nacharbeiten und für sich auch aufarbeiten. Und dann sollte man sowas tatsächlich nicht beiseite wischen, weil es irgendwie untergewichtet wurde in der Lehrveranstaltung, sondern sollte man vielleicht sogar die extra Meile noch gehen. Oder man hat gewissermaßen eine Bürgschaftsklausur geschrieben und dann war das mit der Bürgschaft und der Aufrechnung, wie das miteinander verquickt wurde, das war Gott sei Dank nicht Gegenstand dieser Klausur. Dann würde ich es aber dann doch zum Aufhänger nehmen, dass dieses Thema gewissermaßen so gerade knapp vorbeikam, um tatsächlich auch diesen extra Weg noch in der privaten Arbeitsgemeinschaft zu gehen und da nochmal 20 Minuten gemeinsam sich anzuschauen, was hätte vielleicht an einer Schwierigkeit höher auch noch in diese Klausur Eingang finden können. Scheint mir auch generell eine gute Idee zu sein, dass man sich miteinander überlegt, wenn wir jetzt dieses Thema uns miteinander angeschaut haben, wie könnte wohl eine Klausuraufgabe dazu aussehen? Ich glaube, wenn Sie sich, man macht das selten, aber wenn Sie sich hin und wieder mal übungshalber in die Situation eines Klausurerstellers reinversetzen, dann haben Sie wahrscheinlich ein besseres Verständnis dafür, wie juristische Klausuraufgaben konstruiert sind. Ich mache das ab und an mit meinen Studierenden an der BSP, aber ich mache es leider auch nicht häufig genug. Ich bin aber davon überzeugt, dass das Verständnis dafür, wie so ein Code einer Klausur überhaupt mal gebaut wird von der Klausurstellerseite, dass das sehr, sehr dabei hilft, diesen Code nachher aus der Klausurschreiberseite tatsächlich auch zu entschlüsseln und zu dekodieren. Lässt sich besonders gut auch nutzen, wenn es geht um aktuelle Rechtsprechung. Da muss man sich ja tatsächlich mal überlegen, dieses Problem, das da von einer bestimmten Norm ausgeht, wie könnte das eigentlich in einer Klausur aussehen? Und wo würde man das einbauen? Wo in die Anspruchsstruktur könnte man das einhängen? Das ist nichts, was ganz einfach immer läuft. Da muss man manchmal ein bisschen knobeln. Aber das alleine zu tun, da fischt man wieder ein bisschen im Trüben. Wenn man das gemeinsam tut, dann macht es irgendwie mehr Spaß. Und auch dazu würde ich Ihnen raten, wenn Sie so machen, wie ich es damals gemacht habe, mit meinen Mitstreitern, also die letzte Stunde immer mit der Rechtsprechung verbringen, dass Sie auch da überlegen, konkret schon, wie geht die Rechtsprechung tatsächlich auch in eine Klausuraufgabe zu verwandeln. Es versteht sich von selbst, wenn man sich da ein paar Stunden lang so miteinander konzentrieren möchte, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, sich von vornherein darauf zu einigen, das Handy wegzulegen. Man macht das ja viel zu selten. Und das kann wahrscheinlich jeder und jeder irgendwie nachvollziehen. Und jeder hat da so seine Schwächen. Ich kenne ja auch von meiner Warte aus den Blick in den Vorlesungsraum, wo viele den großen Prügel in ihrer Hand haben. Das ist vielleicht kein Kompliment für meine Vorlesung, aber so be it. Ich muss dann daran arbeiten, dass es besser wird. Aber in der Lerngruppe, da sind Sie ja selbst in der Verantwortung, dass es für Sie vorangeht. Und da sollten Sie gewissermaßen einander nicht durchgehen lassen, dass da überall immer so ein Ton geht oder Sie regelmäßig Social Media checken. Ich meine, in der Vorbereitung auf die Examina oder auf wichtige Prüfungen Ihres Lebens müsste es möglich sein, ein paar Stunden tatsächlich auch das Handy mal auszuschalten und ganz bewusst vielleicht am Eingang abzulegen. Bevor ich abschließend noch ein bisschen was dazu sagen möchte, wie ich meine, man kann vielleicht gute Leute finden, die zu einem passen für so eine private Lerngruppe, gehe ich jetzt erneut mal wieder in den Chat rein und schaue, was Sie ergänzt haben. Ich habe in letzter Zeit, schreibt jemand, immer häufiger die Erfahrung gemacht, dass die anderen sich eventuell nicht so tief in ein Thema eingearbeitet haben und dann immer mehr bin ich zu einer Art Nachhilfelehrerin geworden. Ich parke das Thema mal für meinen letzten Punkt, wie finde ich die richtigen Leute? Ich glaube aber jedenfalls, das ist dafür eine wichtige Frage. Also wenn ich merke, ich gehe dieses private Lernprojekt nicht mit der gleichen Ernsthaftigkeit an wie die anderen, oder ich bin auf einem deutlich anderen Lern- oder Leistungsstand. Die einen schreiben Klausuren, die typischerweise 4-5 Punkte sind. Die anderen, die irgendwie, weil es ihnen Gott gegeben ist, eher so bei 13-14 Punkten hängen. Ja, dann ist die Frage, ob die tatsächlich gut miteinander lernen können. Nicht, weil die einen besser oder die anderen schlechter werden, sondern einfach, weil die sich wahrscheinlich mit anderen Fragen auseinandersetzen. Und so ähnlich scheint es mir aber nicht mit Blick auf das Leistungsniveau, wenn man es so nennen möchte, zu sein, sondern auch mit Blick auf die Ernsthaftigkeit. Also wenn einer meint, um bei meinem Beispiel von eben zu bleiben, er könnte sein Handy nicht wegen 4 Stunden weglegen, sondern müsste es die ganze Zeit dabei haben, müsste immer wieder drauf schauen, dann wäre das so ein Punkt, ebenso wie der Fall, den Sie jetzt beschreiben, dass man irgendwie in so eine Nachhilferolle reinrutscht, wo ich persönlich für mich sagen würde, also das bringt mir, weiß ich nicht, ob mir das noch so viel bringt. Kann natürlich auch sein, dass ich sage, als Nachhilfelehrerin, ich erläutere das den anderen, da wird mir auch klar, ob ich es an manchen Stellen nicht verstanden habe, aber es scheint mir eigentlich kein so richtig gut ausgewogenes Modell zu sein. Und so bitter das klingt, das wäre eine Situation, wo ich darüber nachdenken würde, mir andere Lernpartnerinnen und Lernpartner zu suchen. Abwägen natürlich, niemanden irgendwie böse vor den Kopf stoßen. Aber ich finde, sag mal, als Tendenzaussage, je näher man in die Richtung des Examens kommt, desto weniger würde ich Dinge aus Höflichkeit tun. Also bestimmtes Lernsetting aufrechterhalten über Stunden hinweg, jede Woche, obwohl ich selbst merke, es bringt mir selbst wenig. Ich finde, am Ende des Tages, gerade in den 1-2 Jahren vor dem Staatsexamen, da muss man vor allen Dingen auf sich selbst schauen. Das ist nicht böser Egoismus, sondern es ist einfach eine Fokussierung auf das, was für einen selbst wichtig ist. Und wenn es da echte Freundschaften gibt, echte Freundinnen und Freunde, mit denen man es bisher gemacht hat und die daran zu zerbrechen drohen, dann meine ich, eine gute Freundschaft müsste das irgendwie aushalten, dass da jemand für sich eine Aussage trifft und sagt, ich verbringe gerne Zeit mit euch, aber vom Lernen her ist für mich vielleicht ein anderer Kontext nützlich. Jemand schreibt, die Fälle lieber vorbereiten oder erst in der Lerngruppe das erste Mal lesen und bearbeiten. Ich würde es tatsächlich, eine gute Lerngruppe ist eine vorbereitete Lerngruppe. Denn dann kommen individuelle Fragen auf. Wenn ich gemeinsam einen Fall angehe, kann ich auch machen, aber dann haben wir eine große Gefahr einer Pfadabhängigkeit. Also wir sind auf einem Pfad unterwegs, wir führen dann eine Diskussion über diesen Fall und dann werden wir wahrscheinlich von diesem Pfad nicht mehr abkommen. Also der erste Wortbeitrag, der definiert, wie alle anderen danach denken. Vielleicht kann man das ein bisschen abfedern, indem man sagt, die erste Stunde, wir nehmen uns einen Fall vor und die erste Stunde sitzen wir erstmal still zusammen. Jeder macht seine Lösungskizze. Ja? Da ist der Unterschied dann natürlich nicht groß, ob ich zu Hause sitze oder gemeinsam miteinander in der Lerngruppe. Aber wichtig wäre mir auf jeden Fall, ob man zusammen sitzt oder nicht zusammen sitzt, dass jeder erstmal seine eigenen Gedanken zu einem Thema fasst und mit diesen eigenen Gedanken in die Lerngruppe geht, denn dann werden die Gedanken unterschiedlicher und diverser und dann wird es mehr richtige Verständnisse und vielleicht auch mal mehr Fehlverständnisse von einem bestimmten juristischen Konzept geben. Und gerade diese Diversität, wenn Sie so wollen, im Verständnis, das ist etwas, wo Diskussionen dann besonders fruchtbar werden, weil der eine so verstanden hat, der andere so, und dann kann man tatsächlich drüber sprechen und das ist mehrdimensional, während das gemeinsame Entwickeln eines Themas aus meiner Sicht eher eben die Gefahr hat, dass es eindimensional wird und viele Aspekte dabei auch unter den Tisch fallen. Erklären schreibt jemand von Ihnen auch sehr viel, aber wenn ich dann selbst Fragen habe, hat oft keiner eine Antwort darauf und dann muss ich doch wieder selbst recherchieren. Ja, das ist jetzt ein Nachsatz zu der Nachhilfelehrersituation. Das, was dazu zu sagen ist, glaube ich, habe ich eben auch schon gesagt. Auch einen guten Abend an die nächste Kommentatorin. Und zum Schluss jetzt für diesen Moment könnten Sie sich vorstellen, dass man eine Lerngruppe mit KI gründen kann. Haha, also quasi sich regelmäßig mit KI austauschen. Bei KI denke ich immer, warum nicht? Ich finde es toll, wenn man sich diese Fragen stellt und ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Jetzt überlege ich, wie der Prompt dann lautet. Lieber ChatGPT, sei bitte ein Lernpartner für mich, der mir Fragen stellt. Okay. Ich würde aber vielleicht nicht so instruieren wollen. Bitte sei ein Lernpartner für mich, der mir ein Konzept zum Thema Verwendungsersatz im Sachenrecht erläutert oder die Grundlagen des Verwendungsersatzes im Sachenrecht einschließlich der neuesten BGH-Rechtsprechung und der in seiner Erläuterung irgendwie zwei Fehler einbaut. So könnte ich es vielleicht sagen, ja. Aber wichtig wäre gewissermaßen, dass die Fehler dann auch irgendwie aufgedeckt werden, ja. Dann bin ich in der Rolle, das korrigieren zu müssen und dann frage ich nachher ChatGPT, habe ich tatsächlich die Fehler richtig erkannt? Ist natürlich auch eine Frage der Verlässlichkeit, ja. Wer weiß, ob das, was ChatGPT als Fehler ansieht, tatsächlich auch ein Fehler ist. Steht wieder auf einem anderen Blatt. Ich meine, dass da wahrscheinlich sehr, sehr vieles bei einem KI-Tool an richtigen Sachen herauskommen wird. Auch da würde ich gewissermaßen persönlich die Fehler in Kauf nehmen. Und wenn ich sage, das ist für mich ein interessanter Sparringspartner, warum nicht? Ich würde tatsächlich am Ende des Tages, ich finde die Idee super gut. Ich bin dankbar, dass Sie die Idee gebracht haben und ich habe noch nicht lange darüber nachgedacht, sondern Sie haben mich hier gerade nachdenken hören, aber ich glaube, ich würde das jedem und jeder von Ihnen empfehlen, sowas auszuprobieren. Ich habe jetzt gerade irgendwie so ein Prompt mal dahin gesagt, ja, das kann man bestimmt feiner und besser machen, aber das ist einfach eine neue Methode, wie man sich selbst checken kann und je mehr Methoden, so ist es mir jedenfalls damals gegangen, desto unterhaltsamer das Jurastudium. Nur, was mir wichtig wäre, nur weil ich gewissermaßen KI als Sparringspartner entdeckt habe, würde ich persönlich jedenfalls nicht nachlassen, trotzdem auch eine menschliche Lerngruppe zu suchen. Also ich würde wirklich das eine tun und das andere nicht lassen. Und selbst dann, wenn meine erste Erfahrung, vielleicht auch die zweite Erfahrung nicht so gut war, weil bei der einen jemand meinte, er müsste immer am Handy irgendwas spielen und bei der anderen irgendwie das Leistungsniveau nicht gestimmt hat. Ich würde nach wie vor die Menschen suchen, damit man nicht vereinsamt, vielleicht vordergründig, aber auch hintergründig deswegen, weil ich glaube, dass einer menschlichen Gruppe einfach noch ganz andere Dynamiken im Spiel sind, die auch in den Nutzen reingehen, den ich eingangs dargestellt habe, als es eine KI bieten kann. Also im Regelfall haben sie genügend Zeit für schlaues Lernen und beides, sowohl das Zwiegespräch mit der KI als auch das Zwiegespräch mit echten Menschen auf ihrem Lernstand scheint mir so wichtig zu sein, dass es im Zweifel eher anderes verdrängen sollte, als dass man es gegeneinander ausspielen sollte. Meine Jurakommilitonen löschen immer meine Hausarbeit. Wie soll ich mit ihnen eine Lerngruppe bilden? Fragt jemand. Was bedeutet das? Eine Hausarbeit löschen. Es hört sich jedenfalls fies an. Mit Menschen, die fies zu mir sind, würde ich keine Lerngruppe bilden. Also, das mal ganz klar. Und bevor ich dann tatsächlich zum Thema gebe, wie finde ich denn gute Leute, noch die letzte Frage, die ich jetzt hier sehe. Finden Sie, dass eine Lerngruppe auch online gut funktionieren kann? Damit habe ich selbst keine Erfahrungen gemacht. Ich bin zwar nicht so alt, dass meine Lerngruppe damals im Vor-Internet-Zeitalter stattgefunden hätte. Es wäre auch wohl denkbar gewesen. Es ist so wie mit allen Veranstaltungen. Meine Erfahrung gerade im Vergleich auch von Corona-Zeit und Zeit danach ist eigentlich, das Präsente ist immer vorzugswürdig, aber es gibt im Leben Situationen, wo nicht die Wahl ist zwischen Präsenz und online, sondern wo die Wahl ist zwischen online oder gar nicht. Oder wo die Präsenz mit so hohen Voraussetzungen verbunden ist, zum Beispiel, wie ich das jetzt aus meiner Berliner Community kenne, wo man halt irgendwie 2 Stunden anfahren muss und 2 Stunden abends wieder abfahren muss, dass man sagt, also ja, dann wird das doch irgendwie nichts. Oder wir können es nicht im gescheiten Turnus machen. Deswegen würde ich meinen tatsächlich, dass Sie sollten das Präsente suchen, aber wenn es online das Einzige ist, was realistisch möglich ist, dann ist es sicherlich besser als nichts. Ich sage immer, es ist die letzte Frage und dann kommt aber doch noch was hinterher. Ich lese hier munter weiter vor. Ich würde das mit einer Jura-KI machen, da meine Lernmaterialien einspeisen und prompten. Stell dir vor, bist ein Student und hast das und das Thema. Wie würdest du das den anderen erklären? Dann erklärt es mir ChatGPT. Kann man so rum machen? Ich kann aber auch das KI-Tool andersrum. Ich kann selbst der Erklärer sein, der es im Tool erklärt und der dann fragt, was habe ich falsch gemacht? Man kann wirklich in alle Richtungen prompten und da ist wirklich kreativ, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und der Nachsatz noch zu der gelöschten Hausarbeit ist sehr fies. Die Leute gehen während der Lernpausen an meinen Rechner und löschen meine Word-Dokumente. Das mag ich ja kaum glauben, weil das so traurig ist. Es gibt ja schon auch Tastenkombinationen, mit denen man Rechner-Arbeitsoberflächen sichern kann. Aber die Idee ist so banal, dass ich sie Ihnen jetzt hier gar nicht sagen möchte eigentlich. Na gut, also bei dem, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, ist, glaube ich, rausgekommen, ein ganz, ganz neuralgischer Punkt ist natürlich die Frage, wer sind denn die richtigen Leute, für mich mit meiner Arbeitsgemeinschaft irgendwie voranzukommen? Ich glaube, gesagt haben wir schon, das sind eigentlich Leute, wo die Chemie stimmt, mit denen ich irgendwie gut kann. Es sind nicht Leute, die den gleichen Stil haben müssen oder die gleichen politischen Überzeugungen. Ich überlege, ob das vielleicht bei mir damals teilweise nicht so war. Gerade mit politischen Überzeugungen meine ich, irgendwann hat man sich so überlegt, welche Parteien man jemals damals gewählt hat. Und man wusste so ein bisschen, das ist eher rot, das ist eher gelb, das ist eher grün, das ist eher schwarz, ich weiß es nicht, ja. Ich würde eher sagen, dass das sogar auf der menschlichen Ebene, dass ich an meinen Kommilitonen mit den damals anderen Farben irgendwie lernen konnte. Es ist aber auch so, dass es vielleicht, das Verbindende ist dann das Jura-Ding. Und das wird wiederum, erhält mehr Perspektiven, wenn es nicht alles irgendwie die Anzug- und Krawattenträger sind, die da miteinander sitzen. Also wichtig ist vor allen Dingen, dass der Ansatz und die Bereitschaft, wie man jetzt rangeht in das Lernen, vielleicht auch der Vorkenntnisstand, die Leistungsbereitschaft, ein bisschen das Leistungsniveau, das muss irgendwie stimmen. Und natürlich ein ansprechender Umgang miteinander, gleiche Vorstellung von Disziplin, von Struktur, von Einsatzbereitschaft. Wenn einer meint, er kann in der Woche nur 1,5 Stunden dafür etablieren, ermöglichen, freimachen, dann würde ich sagen, ist ein bisschen wenig. Wenn die anderen deutlich mehr geben wollen, dann suchen wir vielleicht eher Leute, die da mit mir auf einer Wellenlänge liegen. Ja, nur, wie finde ich diese Leute? Bei mir war damals der Ausgangspunkt die Leute, die mit mir gemeinsam in die Veranstaltung gehen, die ich besucht habe. Bei mir war das erst das Repetitorium, ja, aber es könnte eben auch die Vorlesung sein. Klar ist es für manche von uns sind eher extrovertiert, für die ist es kein Problem, Leute anzusprechen, für andere ist es eher irgendwie so fast schon so eine Beziehungsanbahnungssituation, wo man irgendwie Muffensausen hat und sich irgendwie schwer tut. Überlegen Sie, was Ihnen da winkt, ja, und wie wichtig Ihnen das ist. Und ich glaube, dass, jedenfalls wenn Sie von anderen auch noch ein so flammendes Plädoyer wie von mir hören sollten, dass ich nicht der Einzige bin, der da glaubt, dass eine juristische Lerngruppe einfach Gold wert ist, dann sollte Ihnen dieses Gold auch ein bisschen Überwindung wert sein. Also selbst wenn Sie sich nicht leicht damit tun, fremde Menschen anzusprechen, aber Sie haben den Eindruck, die Kommilitonin, die da in Reihe 2 sitzt und die nicht jede Stunde was fragt, aber wenn sie das fragt, dann ist es irgendwie, hat das Hand und Fuß und solche Fragen haben Sie sich auch schon mal gestellt. Dann gehen Sie doch echt mal hin. Im Zweifel wird diese Kommilitonin Ihnen dankbar dafür sein, weil sie sich vielleicht nicht getraut hat, sie anzusprechen. Und dieses Risiko, das müssen sie sich selbst, glaube ich, irgendwie zumuten, aber ich bin mir sicher, sie bekommen niemals eine böse Abfuhr, sondern allenfalls eine kalte Schulter, dass jemand sagt, ja, ist jetzt nicht so meins, aber vielleicht lassen sie ihre Kontaktdaten trotzdem da, vielleicht besinnt er oder sie sich irgendwann eines Besseren. Manche würden vielleicht sogar sagen, sprechen Sie die Leute an, die ein bisschen klüger sind als Sie selbst, ja, um an denen lernen zu können. Da sollte es keine Eitelkeiten geben. Ich glaube, es kommt nicht ganz genau auf die gleiche Zielpunktezahl an, ja. Es kann auch ein 7-Punkte-Kandidat mit einer 10-Punkte-Kandidatin ordentlich lernen, wenn er das entsprechende Commitment mitbringt. Das geht schon durchaus auch. Wo finden Sie die Leute, wenn nicht in der Vorlesung oder Repetitoriumsveranstaltung oder dem Klausurenkurs? Sie können es natürlich über Social Media probieren, ja, irgendwie bei Jodel oder bei Instagram einfach mal was posten. Ich meine, auch da, man exponiert sich ein wenig, aber es ist ja an sich nichts Peinliches, eine Lerngruppe zu suchen. Und Sie brauchen jetzt hier irgendwie Publicity. Sie brauchen Leute, Freundinnen und Freunde, die das teilen, die Sie vielleicht auch direkt ansprechen können. Könnt ihr Juristinnen und Juristen, die irgendwie in diesem Semester sind? Das müssten sogar gerade in großen Städten nicht unbedingt Kommilitonen von der eigenen Law School oder Uni sein. Also zum Beispiel bei uns in Berlin, da gibt es 3 juristische Fakultäten, wenn ich sogar eine übersehe. Es gibt Humboldt-Uni Berlin, es gibt Freie Uni Berlin, es gibt uns als BSP Law School, es gibt in doch erreichbarer Nähe auch die Uni Potsdam und die Viadrina in Frankfurt an der Oder ist auch nicht so weit entfernt. Oder jedenfalls viele, die dort studieren, wohnen am Ende des Tages in Berlin. Wenn Sie da vielleicht sogar andere Unis vor der Nase haben, mein Gott, da bekommen Sie auch wieder nochmal andere Perspektiven, wenn Sie einen Kommilitonen von dort motivieren können oder irgendwie kennen, dass der mit Ihnen so eine Lerngruppe angeht. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, versuchen Sie es einfach mal. Ist immer noch besser, als das ganze Projekt gar nicht zu starten. Sie können auch in der BIP einen Aushang machen, natürlich, ist auch vielleicht manchen irgendwie peinlich, und dann machen sie es irgendwie mit Chiffre oder ein bisschen anonymer. Das scheint mir tatsächlich fast schon jedes Opfer wert zu sein. Und was Sie auch machen können, was ich jetzt auch meinen BSB-Studierenden natürlich gerne anbiete, ist, dass Sie vielleicht einen Dozenten fragen können, dass am Anfang der Vorlesung gesagt wird, bei mir hat sich ein Student gemeldet, der jetzt in dem und dem Semester ist, vielleicht sogar ein Semester drunter oder davor, der diese Gruppe jetzt sonst nicht erreicht und der sieht sich auf dem und dem Niveau und hat mich gebeten, einfach mal zu sammeln, gibt es irgendjemanden von Ihnen, der sich vorstellen könnte, eine Lerngruppe zu gründen. Nutzen Sie jegliche Möglichkeiten, um andere zu erreichen. Das scheint mir einfach ein so wichtiges Unterfangen zu sein, dass Sie jegliche vornehme Zurückhaltung an der Stelle über Bord werfen sollten, einfach nur, um an die Leute ranzukommen. Und im besten Fall haben Sie dann nachher mehrere zur Auswahl. Sie müssen dann kein Schaulaufen machen, aber Sie können sich halt überlegen, wer gut zu Ihnen passt und können das auch offen besprechen. Ja, wenn Sie 2, 3 Sitzungen hatten und Sie überlegen Sie sich noch, vielleicht finden Sie höfliche Worte dafür, dass Sie selbst noch nicht ganz glücklich sind. Vielleicht können Sie auch Wünsche an die anderen richten oder können sich fragen, was die sich von Ihnen wünschen. Vielleicht kommen Sie dann doch noch auf ein gutes Level miteinander und wenn nicht, wird sich womöglich die Gruppe in einer anderen Zusammensetzung vielleicht fortsetzen können. Bruchstückhafte Ideen, keine Frage. Und ich kann Ihnen keine Visitenkarte in die Hand drücken und sagen, die 3 Leute sind genau in Ihrem Alter und in Ihrer Lernsituation und die brauchen Sie, melden Sie sich bitte hier. Das ist das Blöde an der Jura Lerngruppe. Während an der Uni alle Veranstaltungen für mich organisiert werden, muss ich bei der Lerngruppe selbst in die Initiative gehen. Dieser kleine Lifehack diente vor allen Dingen dem Ziel, ihnen zu sagen, dass das, was sie für diese Eigeninitiative bekommen, diesen Sprung über den eigenen Schatten absolut wert ist. Wenn ich sie noch nicht überzeugt habe, warum eigentlich, dann fragen sie andere, die das gemacht haben. Ich meine, die wenigsten dürften das missen wollen. Wie immer gilt, Sie dürfen, auch wenn dieses Video später dann dauerhaft online steht, in den Kommentaren Ihre eigenen Erfahrungen teilen. Ich fände es sogar ganz außerordentlich hilfreich, wenn manche von Ihnen bereit wären, drunter zu kommentieren, ich studiere an der Uni so und so und meine Erfahrungen mit Lerngruppen oder meine Erfahrungen, wie ich gute Lernpartnerinnen und Partner gefunden habe, waren die. Und schaut doch mal auf dem Weg vorbei. Oder ich weiß, man kann Frau Professorin XY gut dafür ansprechen, die sagt das dann in der Vorlesung. Oder bei uns gibt es in der Fachschaft eine Liste, in die man sich eintragen lassen kann. Das wäre sehr, sehr nützlich. Ich habe natürlich nicht in alle 50 deutschen Jurafakultäten gleichermaßen Einblick. Und was vielleicht dann so ein Video auch leisten kann, ist, dass ich hier der eine oder die andere trifft, die auf der gleichen Suche sind nach guten Lernpartnern. Und wenn sie dann vielleicht in den Kommentaren voneinander lesen, vielleicht ist das auch ein kleiner Weg, um mehr Gleichgesinnte zu finden. Wenn Sie sonst noch Anmerkungen, Ergänzungen haben, die ich jetzt im Rahmen dieses Livestreams mit einbinden soll, dann müssen Sie sich jetzt ein bisschen beeilen, denn wenn ich es recht sehe, ist der Live-Chat so gut wie abgefrühstückt. Eine Meldung sehe ich gerade, kommt noch rein. Wie wäre es mit einer Community, wo die Hörer jetzt meines Podcasts untereinander eine Lerngruppe gründen können? Naja, ich bin kein Freund davon, jetzt irgendwelche Foren aufzumachen. Das, was ich gerade dargestellt habe, ist ja eigentlich ein Forum, nämlich dieses Video mit den schier endlosen Kommentarmöglichkeiten darunter. Also schreiben Sie munter drauf, sobald ich das Video dann auch dauerhaft online gestellt habe. Manchmal dauert das, glaube ich, 24 Stunden, bis YouTube das einmal irgendwie durchgerechnet hat. Schreiben Sie munter drauf los, an welcher Uni Sie studieren und welche guten Erfahrungen gemacht haben. Andere werden Ihnen dafür dankbar sein. Und im besten Fall finden Sie auf diesem Wege sogar auch jemanden, mit dem Sie sich dann mal austauschen können. Es bleibt mir ansonsten noch Ihnen zu sagen, wie es weitergeht. Ich weiß gar nicht jetzt, wie die Rückmeldung ist. Sie dürfen mir natürlich auch noch schreiben, wenn Sie meinen, das ist jetzt ein guter oder schlechter Termin. Es ist jetzt nicht der erste Mittwochabend oder dann doch, ich weiß nicht. Für mich ist das irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt, habe ich so rausgefunden. Mittwochsabends um 20 Uhr, erster Mittwoch im Monat. Solange Sie mich nicht eines anderen überzeugen, bleibe ich mal dabei. Das bedeutet, der nächste Lifehack Nummer 13 wäre dann derjenige am 4. Februar, Mittwoch um 20 Uhr. Und da habe ich mir jetzt einfach wieder mal ein Thema aus der großen Reihe von Ihren Anregungen herausgenommen, nämlich welche Uni passt für mich? Vielleicht ist das für manche von Ihnen schon ein Thema, das durch ist, weil Sie schon fest an einer Uni sind. Ja, wer weiß, ob Sie Ihr ganzes Studienleben daran bleiben. Vielleicht mag es dann aber wieder andere interessieren. Vielleicht merken Sie, dass Sie genau richtig sind und dann fühlen Sie sich daran bestätigt. Vielleicht merken Sie, dass Sie doch mal darüber nachdenken sollten, ob Sie wechseln sollten. Scheint jedenfalls ein Thema zu sein, das manche von Ihnen interessiert. Deswegen kommt das am 4. Februar. Ich freue mich, wenn Sie bis dahin anderen sagen, dass das hoffentlich nützlich für Sie war, dieser Lifehack. Wenn Sie mir sonst sagen, was noch nützlicher sein könnte, wenn Sie mir ein paar Themen schreiben, die Sie im Jahre 2026 gerne in diesem Lifehack sehen würden, an martin.fries@businessschool-berlin.de. Und dann würde ich sagen, eine gute Klausurenphase. Haben Sie eine gute Zeit und bis bald.